University of Cambridge International Examinations. Pre-U German, Principal Course, 9780, Paper 2, May-June 2012. Part 2. Listening Comprehension. You are advised to spend 1 hour on this section. You may listen to the passages as many times as you wish on your individual listening equipment.
Hörtext 1. Gleichstellung der Frau in Deutschland.
Inge Köhler, Sie kämpfen für die Chancengleichheit der Frau. Ist dieses Ziel heute nicht schon lange erreicht?
Nein. Ganz und gar nicht. Die offiziellen Zahlen belegen es. Trotz hohem Bildungsstand der Frauen bleibt die Chefetage eine männliche Domäne.
Nun, ich denke da zum Beispiel an Kanzlerin Angela Merkel. Es muss sich doch in den letzten Jahrzehnten viel getan haben.
Das ist relativ. Schließlich durften Frauen in Deutschland noch bis Mitte der 70er Jahre nur arbeiten, wenn es ihr Ehemann erlaubte. Aber auch heute ist die Rollenverteilung im Haushalt noch sehr konventionell. Egal, ob es um Putzen oder Bügeln geht.
Warum hat sich denn so wenig geändert?
Ein wichtiger Grund ist die Fächerwahl an der Universität. Die Studienrichtung mit dem größten Frauenanteil ist Germanistik. Die mit dem größten Männeranteil Informatik. Ein Informatiker verdient nach 10 Jahren im Beruf über 50% mehr als ein Germanist.
Und wieso entscheiden sich Frauen vorwiegend für, wie soll ich das ausdrücken, die falschen Fächer?
Weil Frauen von Anfang an nicht nur an Karriere, sondern schon an Familie denken. Sie schrecken vor Berufen zurück, bei denen sie sich keine Babypause erlauben können.
Aber Umfragen zeigen doch, dass wenn einmal Kinder da sind, immer mehr Männer bereit sind, weniger zu verdienen, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.
Das stimmt zwar, aber die Sache ist komplex. Weil sie weniger verdienen kann, erwartet oft selbst die emanzipierte Frau von ihrem Mann, dass er der Versorger für die Familie bleibt.
Dann ist also der Mangel an Gleichstellung nicht nur die Schuld der Männer.
Nicht ausschließlich, aber auch. Es ist nicht nur eine Frage des Lohns, sondern auch der frauenfeindlichen Einstellung der Arbeitgeber. Da hilft nur ein gesetzlich festgelegtes Quotensystem. Hörtext 2. Comics. Leseförderung oder Verdummung?
Meine Gäste in dieser Podiumsdiskussion sind Britta Mertens vom Schulamt der Stadt Cottbus und Jürgen Pohl vom Comicverlag ComX. Das Thema lautet Comics, Leseförderung oder Verdummung? Herr Pohl, worin liegen für Sie allgemein ausgedrückt die Vorteile des Comic?
Comics fördern die Lust am Lesen. Sie wecken aber auch kreatives Potenzial in den Kindern.
Sind Ihrer Meinung nach Comics denn auch für den Schulunterricht geeignet?
In vielen Grundschulklassen werden Comics ja schon benutzt, um den Kindern den Zugang zum Lesen zu erleichtern. Außerdem bereiten sie auf die komplexen Schriftwerke des Internets vor, mit ihrer Mischung aus Text und Bild.
Frau Mertens, Sie haben in einem Zeitungsartikel davor gewarnt, dass die Lesefähigkeit bei Kindern und Jugendlichen immer mehr verkümmert. Wie stehen Sie zu Herrn Pohls Aussagen?
Es mag sein, dass Comics dem Leser Spaß bereiten. Aber für mich sind sie mehr Symptom einer Leseschwäche als Fördermittel für Kreativität.
Wie steht es denn mit Herrn Pohls Behauptung, dass Comics ein Brückenmedium sind?
Das wäre nur dann möglich, wenn bei den Comics für die Schule auf gutes Deutsch geachtet würde. Nur so können Schüler später den Sprung zur Literatur schaffen.
Wie meinen Sie das?
Nun, Comics zeichnen sich ja meistens durch eine reduzierte Sprache sowie durch lautmalerische Wörter wie Zack, Bumm, Platsch aus. Meines Erachtens führt der primitive Stil gewisser Comics zu einer regelrechten Verdummung der Jugend.
Es gibt sehr wohl Comics, die hohe sprachliche und inhaltliche Ansprüche stellen. Die sogenannten Mangas zum Beispiel rufen bei Jugendlichen ein großes Interesse an der japanischen Kultur hervor. Und es findet auch ein reger Austausch von Ideen zwischen Fans statt. Eines ist klar: Comics müssen in Zukunft noch viel stärker in den Schulunterricht integriert werden.
Hörtext 3. Helgoland. Zwei Inseln oder bald eine?
Frau Bürgermeister, bald sollen die Bewohner Helgolands darüber entscheiden, ob die zwei Inseln miteinander verbunden werden sollen. Ist das nicht Wahnsinn?
Überhaupt nicht. Bis zur Sturmflut von 1721 waren die beiden Inseln Helgolands ja schon eins.
Wie würde dieses Projekt das Leben auf Helgoland beeinflussen?
Die geplante Landgewinnung schafft eine Bucht, in der gesurft werden kann. Dies könnte sportinteressierte Gäste anlocken. Außerdem ist eine neue Landungsbrücke für Schiffe vorgesehen, damit Besucher nicht mehr auf kleinen Booten ankommen müssen.
Sind denn diese Veränderungen wirklich notwendig?
Absolut. Wir laufen sonst Gefahr, den Anschluss an den modernen Tourismus zu verpassen. Das Angebot an Unterkünften ist durch den Platzmangel sehr beschränkt.
Gibt es, vom Tourismus abgesehen, noch mehr Gründe für dieses Projekt?
Der Prozess der Landgewinnung an sich würde ca. 100 Arbeitsplätze schaffen. Außerdem ist ein Windpark auf der Nordseite des neuen Gebiets geplant.
Steht die Bevölkerung hinter Ihnen?
Grundsätzlich sind sich die Helgoländer einig, dass unsere Insel mehr Platz braucht. Die bestehenden Flächen bieten kaum Entwicklungsmöglichkeiten.
Es gibt auch Stimmen, die behaupten, dass Ihr Projekt die Natur aus der Balance bringen und die Identität der Nordseeinsel verwässern wird. Schließlich sind die beiden Inseln ja das Charakteristikum von Helgoland.
Umweltexperten sind von Anfang an mit am Projekt beteiligt gewesen. Die Erhaltung der Vogelpopulationen bleibt unsere Priorität.
Das Projekt soll 100 Millionen Euro kosten. Besteht nicht die Gefahr, dass kein Investor bereit ist, sein Geld zu riskieren?
Im Gegenteil. Ich habe bereits Signale von Investoren und Banken bekommen, dass dieses Projekt machbar sei. Schließlich sollen nicht nur neue Hotels, sondern auch ein Museum und eine Uferpromenade gebaut werden.
This is the end of the recorded material.